Willkommen im Chaosdorf. Wir sind jetzt gerade live auf YouTube und haben die Links auf diversen Kanälen verteilt. Und ich übergebe direkt mal weiter an unsere beiden Vortragenden. Stellt euch vor, viel Spaß jetzt. Sorry, ihr könnt loslegen.
Okay, super. Ja, moin, auch von uns nochmal. Danke erstmal, dass wir hier sein dürfen. Wir sind zwei Leute aus dem Hamdi und werden auch genau darüber jetzt reden, über den Hamdi. Und warum es eben mehr als nur um den Wald geht und warum der Widerstand dort auch immer noch weitergehen muss, auch jetzt noch 5 Jahre nach der Räumung. Und erstmal vorab ganz kurz, also der Hamdi ist ein sehr diverser Ort, wo sehr viele verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen leben. Und dementsprechend gibt es nicht so eine offizielle Meinung des Waldes oder sowas, sondern wir reden jetzt von uns, von unserer Perspektive und haben aber nicht den Anspruch, wie für alle Menschen vor Ort zu reden. Das sage ich einfach am Anfang immer dazu. Und generell, was ich auch noch dazu sagen will, ich mag eigentlich so Frontalvorträge auch nicht so gerne. Also wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder irgendwas sagen wollt, dann meldet euch auch gerne zwischendurch, dass wir es so ein bisschen lockerer machen und eher so ins Gespräch kommen irgendwie. Genau.
Dann danke. Einmal ganz kurz, weil ihr auch online ist, also danke auch an alle Leute, die im Livestream sind. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen an das Chaosdorf-Team. Und danke, dass wir hier sein dürfen im Chaosdorf. Und bevor wir es loslegen, fühlt euch auch eingeladen, online euch einzumischen.
Also erstmal ganz kurz quasi dazu, wie der Vortrag abläuft. Erstmal reden wir ganz kurz darüber, was der Hamdi eigentlich ist. Also ein bisschen Background-Infos, aber erfahrungsgemäß wissen das oft auch viele Leute. Deswegen versuchen wir es ein bisschen kurz zu halten. Dann, warum der Wald jetzt gerade wieder sehr akut bedroht ist. Und dann reden wir darüber, warum der Wald sehr schützenswert ist und aus unserer Perspektive immer noch unbedingt verteidigt werden muss. Und am Ende reden wir so ein bisschen über Vision, was könnte da jetzt entstehen und passieren, wenn halt eben mehr Leute sich einbringen und so weiter. Und fangen wir erstmal ganz kurz an mit so den Background-Infos. Also der Hamdi ist ja eigentlich auch nur eine Abkürzung für Hambacher Forst. Das ist ein Wald in der Nähe von Köln, also im rheinischen Revier. Und er ist 12.000 Jahre alt, also tatsächlich super alt. Und war mal früher mit 5.500 Hektar tatsächlich einer der größten Wälder in ganz Deutschland. Mittlerweile ist er leider etwas geschrumpft und nur noch ein, ja, sehr viel kleiner. Wir kommen nachher nochmal genauer darauf, wie klein und so weiter. Dass er eben in der Nähe von Köln ist, ist quasi sein großes Problem, weil dort ist auch das rheinische Braunkohlerevier und die Tagebauten von RWE und eben direkt nebenan der Hambacher Tagebau. Und wir haben jetzt mal kurz so eine kleine Quizfrage hier. Was glaubt ihr, welcher von diesen Fakten über den Ort oder die Lage vor Ort ist wahr? A. Der Tagebau Hamburg ist der größte Tagebau Europas. B. Der Schaufelradberger Tagebau wurde als größte Landmaschine der Welt gebaut. C. Die Sophienhöhe ist der größte künstliche Berg der Welt. Dazu muss ich ganz kurz sagen, Sophienhöhe ist quasi innerhalb von dem Tagebau der Ort, wo RWE eben den Abraum, also Erde und sowas, was halt bei der Kohlegewinnung entsteht, wieder hinlagert, weil die es nicht brauchen. Das nennt man Sophienhöhe. Oder D. Der Hamdi ist die größte Sat in Deutschland. Dabei steht SAT für Zone de Fondre, das heißt auf Französisch so Gebiet, was wir halt verteidigen, also vor dem Staat, vor einem Unternehmen, vor einem zerstörerischen Projekt oder so.
B.
Genau. B habe ich gerade gehört von irgendwem?
Ja, ich glaube B.
Okay, gibt es noch andere Tipps?
Ja? Ich sag D, weil mir nichts anderes einfallen würde.
D, okay.
Ja, ich denke alle.
Du denkst alle, ja, okay. Nice, auch richtig. Also die anderen beiden waren natürlich dann auch entsprechend richtig, aber es sind tatsächlich alle wahr. Genau, wobei man bei B dazu sagen muss, es ist halt mittlerweile nicht mehr die größte Landmaschine der Welt, weil jetzt das Gerät, was die Mondrakete transportiert hat, quasi den Bagger damit abgelöst hat, aber als der gebaut wurde, gab es das noch nicht und deswegen war es damals die größte Landmaschine der Welt. Ist aber dennoch einfach ein enorm riesiges Ding und sieht sehr monströs aus, finde ich. Also es ist ein Ort der Superlative, wie ich manchmal finde. Und wir haben jetzt ein kurzes Video über den Tagebau Hambach. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht klappt, das abzuspielen. Weil ich weiß nicht, wer von euch vielleicht selber schon mal vor so einem Tagebau stand und den quasi in echt gesehen hat. Ich persönlich finde halt immer, wenn ich den mir angucke, dann brauche ich so in meinem Kopf gar nicht mehr diese ganzen Daten und Fakten darüber, dass jetzt hier Kohle scheiße ist und die Klimakrise schlimm und RWE sondern dann reicht einfach dieser Blick und ich fühle es so richtig stark und spüre es einfach, dass es falsch ist, was da mit der Erde gemacht wird und dass es einfach, ja, irgendwie ein Verbrechen ist und spüre dann sehr stark irgendwie so, warum wir das machen und warum das sinnvoll ist. Und das kann man natürlich in dem Video nicht so ganz rüberbringen wie in echt, aber man kann es versuchen, deswegen hier mal ein kurzer Eindruck für euch. Also ich glaube, es reicht jetzt erstmal, wie jetzt auch steht im Video, dort lagern eben 1,5 Milliarden Tonnen Braunkohle oder haben da mal gelagert. Viele wurden natürlich davon auch schon abgebaut. Aber es ist einfach ein für RB sehr lukratives Gebiet dort. Und dementsprechend sind sie da seit Jahrzehnten zugange und haben auch schon sehr, sehr viel zerstört da in der Gegend. Und davon haben wir jetzt auch noch mal ein kurzes Zeitraffer-Video. Also ihr seht jetzt quasi von oben da einmal dieses bräunlich-weißliche, das ist die Kohlemine. Also die in der Mitte ist der Hambacher Tagebau, über den es jetzt hauptsächlich geht. Aber ihr seht zum Beispiel unten links in dem Bild nochmal eine andere Kohlemine und dann oben rechts auch den Anfang noch von einer anderen. Aber wollt ihr mal erstmal kurz raten, in welchem Jahr jetzt dieses Foto hier entstanden ist? Also wo halt die Kohlemine quasi diese Größe hat und dann rechts daneben dieses dunkelgrüne der Wald war. In der Größe, was denkt ihr, wann es ungefähr so aussah?
1990.
1990? Okay, interessant. Ja, richtig häufig sagen eigentlich Leute dann so 2015 oder 16. Ich weiß nicht warum, aber das scheint irgendwie ja, so das Ding zu sein. Aber nee, das ist, ihr seid näher dran, das ist nämlich von 1984 hier. Also vor ungefähr 40 Jahren, da war tatsächlich die Kohlemine schon ziemlich groß, aber der Wald halt eben auch noch. Und jetzt gucken wir kurz, wie es sich verändert hat.
Oh nee.
Ja, also es ist halt einfach wirklich. Genau, wenn wir über den Hambi reden jetzt, das ist eigentlich nur noch das kleine Reststück vom einstigen Hambacher Forst. Und 90% ungefähr von diesem Wald wurden halt schon zerstört, was halt mega der Skandal ist und super schade, weil es wirklich einst früher mal ein sehr, sehr gesunder Teil Urwald war und wunderschön. Und jetzt haben wir halt eben nur noch 10% davon, aber auch die sind halt immerhin noch recht mit Leben gefüllt und auch wichtig für Tiere und Pflanzen vor Ort und so weiter. Aber dazu gehen wir auch später nochmal genauer drauf ein.
Genau, also einmal kurz zur Orientierung, weil wir später so ein bisschen noch mehr auf die Karte eingehen werden, wenn wir so Sachen erzählen, damit ihr so ein bisschen versteht, worum es genau geht. Also ne, das, was am Ende übrig bleibt, unten dieser Strich ist der Hambacher Forst, der jetzt quasi seit 2012 besetzt ist. Und dann da, wo jetzt das 2016 steht, quasi so ein bisschen südlich davon, östlich davon. Genau, also einmal haben wir hier, kann man die Maus gut sehen? Genau, also hier... Da ist Morschenich, da ist quasi eine Basisstruktur vom Hambacher Forst, nämlich das Camp. Und da drüben, da drüber ist so ein bisschen braun, da ist Mahnheim, das ist das Dorf im Osten, um das wir auch so ein bisschen uns kümmern werden in diesem Vortrag, nur dass ihr so ein bisschen als Orientierung im Kopf habt, wo es alles liegt. Und dann in der Mitte der Hambacher Forst.
Genau, ja, gute Ergänzung. Also um halt eben diese Zerstörung des Waldes zu stoppen und dem was entgegenzusetzen, wurde 2012 der Hambi das erste Mal besetzt, also jetzt vor 11 Jahren ungefähr oder 11,5 eigentlich. Und Menschen haben eben, wie sich gesagt, wir ziehen jetzt in den Wald, haben dort Baumhäuser gebaut, Bäume besetzt und so halt einfach die Räumung und Rodung immer wieder verzögert und teilweise auch unmöglich gemacht. Und was einfach wichtig dazu zu sagen ist an der Stelle, ist, dass es von Anfang an nicht nur darum ging, RWE zu stoppen und nicht nur darum ging, irgendwie Aufmerksamkeit auf die Klimakrise und Kohle als Energieträger zu lenken, sondern auch darüber hinaus einfach die Analyse quasi von Anfang an die war, dass das Ganze, die Zerstörung hier vor Ort, die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen global mit dem System, mit dem kapitalistischen Ausbeutungs- und Zerstörungssystem zusammenhängt und eben auch mit Herrschaft an sich, also dass Menschen überhaupt irgendwie Besitz an der Natur haben dürfen und dadurch das Recht, diese zu zerstören und halt ihre Interessen gegen die von so vielen anderen Menschen und Lebewesen durchsetzen können. Das wurde von Anfang an eben auch mit kritisiert und dementsprechend war auch immer der Fokus darauf, den Widerstand da vor Ort anders aufzubauen und herrschaftskritisch aufzubauen. Und so war es halt eben gleichzeitig immer auch ja, ein Ort, wo halt andere Lebensentwürfe, andere ja, Gesellschaftsmodelle quasi ausprobiert wurden und Leute halt versucht haben, sich antikapitalistisch und herrschaftskritisch zu organisieren und irgendwie so eine andere Welt auch schon aufzubauen, während sie immer noch quasi gegen die Zerstörung des herrschenden Systems quasi Widerstand geleistet haben. Genau, und die Besetzung wurde auch immer wieder geräumt, also 2018, diese große Räumung, wo so viel Medienaufmerksamkeit kam, war nicht die erste und nicht die einzige Räumung, sondern schon ziemlich schnell nach der ersten Besetzung wurde halt geräumt, aber dann wurde der Wald wieder besetzt und es wurden auch immer wieder ein paar Bäume auch gerodet und der Wald ist so ein bisschen geschrumpft und die Besetzung kam dann halt wieder an einer anderen Stelle und dann wurde wieder geräumt, dann kam die Besetzung wieder und so ging es halt quasi immer hin und her, aber so... Man kann sagen, es war größtenteils eigentlich von 2012 bis 2018 immer irgendwie eine Besetzung oder Widerstand da vor Ort präsent. Und 2018 war dann halt eben die bis heute letzte Räumung von Baumhäusern und anderen Strukturen dort. Und die hat ja sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit auch einfach erhalten. Und dort waren Menschen vor Ort, also die Besetzerin, einfach enorm willensstark und enorm durchhaltefähig Widerstand geleistet. Und dafür gibt es super viele Beispiele und die kann man gar nicht alle nennen, aber nur eins davon, was auch, glaube ich, so in den Medien recht präsent war, ist zum Beispiel dieser Hamby-Tunnel. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber wo Leute halt echt so mehrere Meter unter der Erde sich einen Tunnel gebaut haben, der an manchen Stellen auch nur so 40 mal 40 Zentimeter breit waren. Und dann eben mit einer Tür, die abgeschlossen war und dann echt tagelang darin ausgeharrt haben. Und die Struktur war quasi so krass einfach, dass sogar die Polizei, als sie halt angekommen ist vor Ort, das erstmal nicht geglaubt hat oder nicht glauben wollte auch, dass da wirklich Menschen drin sind und es einfach ignoriert haben und trotzdem quasi mit ihren Räumfahrzeugen drüber gefahren sind, bis dann irgendwann Menschen, die Cops halt echt davon überzeugen konnten, dass da Menschen unter der Erde sind, deren Leben dadurch gerade gefährdet wird. Und als die Polizei dann die Situation so ein bisschen evaluiert hat, mussten die dann auch feststellen, dass es eigentlich eine unräumbare Struktur ist für die, weil halt die Cops nicht in so viele Meter unter der Erde operieren dürfen. Und dann gibt es wiederum irgendeine Instanz, ich glaube die Bergwacht, die dürfen das, aber die dürfen halt keine Menschen räumen. Und so gab es einfach quasi keine Personengruppe, die diese Räumung hätte durchführen können. Und es wurde so eine unräumbare Struktur geschaffen. Aber natürlich ist es super krass kräftezehrend, so unter der Erde, ohne Licht, ohne irgendwie Kontakt mit begrenzten Vorräten in engen Raum zu sein. Und nach ein paar Tagen sind die Menschen dann halt auch wieder raus. Und nur so konnte die Räumung dann auch fortgesetzt werden. Und ich finde es einfach eines von den vielen krassen Beispielen dafür, so was Menschen auch auf sich genommen und ausgehalten haben, um diesen Wald zu beschützen. Und leider muss man aber sagen, dass die Cops auch extrem brutal vorgegangen sind und diese Räumung deswegen auch ein Menschenleben gekostet hat. Also eigentlich sogar mehr als eins, was später auch Menschen aufgrund von Traumata, die da entstanden sind, auch verstorben sind. Aber eben während der Räumung ist eine Person im Wald gestorben, nämlich Steffen Mein, der halt ein Journalist war, aber auch Aktivist vor Ort und der nur deswegen auch auf den Baumhäusern war während der Räumung, weil halt die Cops immer wieder das Gebiet abgesperrt haben und halt entgegen der Pressefreiheit die Pressevertreterin nicht reingelassen haben. Und so wusste er halt, wenn ich jetzt hier filmen will, dann muss ich selber oben auf dem Baumhaus sein. Und die Cops haben halt auch mit Absicht mehrere Tage lang die Leute vom Schlafen abgehalten durch Musik und Licht und so weiter, um einfach so eine Erschöpfungssituation herzustellen. Und in diesem krassen Stress und der Erschöpfung ist dann halt passiert, dass Steffen ungesichert über eine Hängebrücke gelaufen ist und dann halt abgestürzt ist. Und das finde ich einfach immer wichtig, so zu betonen in dem Zusammenhang, dass es nicht einfach so passiert ist, sondern halt auch wegen der Brutalität einfach, die in der Räumung angewandt wurde. Und die Räumung wurde auch trotzdem eben durchgeführt und fast alle Baumhäuser wurden geräumt und auch zerstört. Aber die Rodung der verbliebenen Bäume, die konnte halt eben noch gestoppt werden. Und oft ist so die Geschichte, die in der Öffentlichkeit erzählt wird, dass es eben einzig und allein an diesem Gerichtsurteil lag, was dann kam, wo gesagt wurde, da leben bedrohte Tierarten und der Wald muss stehen bleiben. Aber die Menschen, die halt damals bei der Räumung und der Besetzung dabei waren, viele von denen sagen eigentlich, naja, also der Widerstand war halt so krass, dass der Staat auch irgendwie zurückgeschreckt ist vor einer weiteren Eskalation und auch Angst hatte, dass wenn jetzt dieser Wald wirklich gerodet wird, dass sie halt die Situation nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Und dadurch einfach so einen Weg brauchten, da auch irgendwie einen Rückzieher machen zu können, ohne direkt zugeben zu müssen, dass sie jetzt vor den Aktivistinnen vor Ort irgendwie einknicken. Und dass daher auch dieses Gerichtsurteil einfach so ein bequemer Ausweg, sage ich mal, war aus der Situation. Das finde ich auch sehr wichtig, einfach dazu zu sagen, dass halt nicht nur das Gerichtsurteil, sondern eben auch größtenteils die Besetzung wirklich dann diesen Wald gerettet hat, erstmal davor gerodet zu sein. Und nicht nur das, sondern halt direkt nach dem Gerichtsurteil wurde der Wald eben wieder besetzt. Und seitdem, also seit jetzt 5 Jahren ungefähr, leben eigentlich ununterbrochen Menschen dort und es gibt Strukturen und es passiert da auch einiges. Was genau, darauf gehen wir auch später nochmal ein, aber der Hamby ist halt eben kein toter Ort, die Besetzung ist nicht vorbei und der Struggle auch nicht, sondern es geht eigentlich seit 5 Jahren einfach dort weiter. Und gerade dadurch, dass halt seitdem nicht mehr so eine Situation war, die man oft in Besetzung hat, nämlich, oh, wir wissen gar nicht, ob wir nächsten Monat schon geräumt werden oder ob wir in 2 Monaten überhaupt noch hier sein können. Dadurch konnten halt auch Dinge irgendwie entstehen und längerfristig gedacht werden, die sonst in Besetzungen vielleicht nicht so möglich sind. Und es ist immer noch ein sehr, sehr wertvoller Ort. Aber, obwohl viele das denken, ist halt der Hamby nicht endgültig gerettet, sondern er ist immer noch sehr, sehr bedroht. Das fängt schon damit an, dass halt die Kohlegrube immer noch direkt neben dem Wald ist und auch wirklich einfach 24/7 da Kohle abgebaggert wird. Also die Bagger stehen wirklich nie still Und allein schon deswegen ist der Wald natürlich bedroht, weil einerseits halt die Klimakrise weiter angeheizt wird, unter der auch der Wald leidet, und aber auch lokal das Mikroklima durch diese Grube sehr, sehr stark verändert wird. Und dort halt eben sehr viel Wind ist, sehr viel Hitze, auch schlechte Luft und so. Und die Bäume, die quasi jetzt am Rand der Grube stehen, waren ja früher Bäume, die in der Mitte des Waldes waren. Das heißt, sie sind auch nicht daran gewöhnt, diese Randeffekte quasi ständig aufzufangen und zu ertragen. Und dadurch leiden die halt sehr, sehr stark. Dadurch, dass der Wald sowieso sehr klein ist, gibt es natürlich sehr viel Rand quasi pro Fläche, was auch sehr schlecht für den Wald ist und so weiter und so fort. Und allein schon deswegen muss man halt sagen, so, es ist erst vorbei, wenn die Bagger stehen, die Bagger ja, zerstört sind und nie wieder Kohle abgebaggert wird. Aber dazu kommen jetzt halt eben nochmal sehr konkrete Bedrohungen für den Wald. Und das erste ist schon mal die sogenannte Mannheimer Bucht. Da geht es darum, eben um dieses Dorf Mannheim, was gerade schon angesprochen wurde, was im Osten des Waldes liegt. Das sieht man hier auf dem Bild. Beziehungsweise so sah es mal aus. Mittlerweile stehen da schon sehr, sehr viel weniger Häuser, denn RWE will diesen Ort auch abbaggern und die Kohlegrube in diese Richtung erweitern. Und dementsprechend wurden halt von ursprünglich mal 1600 Häusern jetzt schon fast alle halt geräumt und auch viele schon abgerissen. Und jetzt sind nur noch 8 Häuser bewohnt. Und das Absurde an dieser ganzen Situation ist, dass RWE diesen Ort gar nicht mal abbaggert, um an die Kohle zu kommen, sondern die baggern diesen Ort nur dafür ab, um an den Abraum zu kommen, also quasi Erde. Und da fragt man sich, warum brauchen die denn unbedingt? RWE hat eine Aussichtsplattform gebaut, wo man den schönen Kohletagebau sehen kann. Und manche Leute feiern auf dieser Aussichtsplattform sogar Hochzeiten oder sowas, weil sie irgendwie die Aussicht so schön finden. Keine Ahnung. Und den nennen sie Terra Nova, also neue Erde. Irgendwie ist beim Bau von dieser Aussichtsplattform was schiefgegangen und die ist nicht so ganz stabil. Und jetzt sagen sie halt, sie brauchen diese Erde, um die Aussichtsplattform zu stabilisieren. Und dafür wollen die ein ganzes Dorf abreißen. Ja.
Was für eine Ausrede.
Ja, das ist sehr absurd. Beziehungsweise das ganze Dorf stimmt auch nicht. Die Kirche darf stehen bleiben, so ein bisschen als Entgegenkommen für die lokale Bevölkerung oder was auch immer. Was aber auch einfach bescheuert ist, weil die ist dann einfach wie so eine Halbinsel in der Kohlegrube. Und naja, also kann man sich vorstellen, dass das irgendwie ein absurdes Bild sein wird. Genau, und das ist halt enorm schlecht für den Wald, weil, wenn das hier passiert mit der Mannheimer Bucht, dann könnte man eigentlich davon ausgehen, dass der Wald ziemlich sicher innerhalb der nächsten Jahre komplett absterben wird. Denn der Wald hat sowieso schon kein Grundwasser mehr, weil RWE halt für den Betrieb der Grube konstantes Grundwasser abpumpen muss, weil die Grube ja so tief ist, dass sie sonst einfach unter Wasser stehen würde. Der Wald überlebt jetzt gerade nur deswegen, weil es halt unterirdisch eine Nebenschicht gibt und die Nebenschicht fängt quasi den Niederschlag, der von oben kommt, auf. Und dadurch entsteht unterirdisch quasi ein Becken, von dem der Wald zieht. Und diese Lehmschicht ist jetzt eh schon an zwei Seiten von der Kohlegrube quasi angeschnitten. Und wenn jetzt die Mannheimer Bucht entsteht, wäre das quasi die dritte Seite vom Wald aus, von wo diese Lehmschicht quasi abgegraben wird. Und das ist halt besonders schlimm, weil diese Lehmschicht ein Gefälle nach Osten hat, also zu Mannheim hin. Und dann quasi das gesamte Wasser dort in die Grube reinfließen würde, dann abgepumpt werden würde und halt für den Wald nicht mehr verfügbar wäre. Und dann hat der Wald quasi keinerlei Wasser mehr und wird halt ziemlich sicher einfach sterben. Also ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Und momentan ist es halt so, dass die Bäume im Wald schon auch angegriffen sind, irgendwie von der Trockenheit und den Umweltbedingungen und Klimakrise und so weiter. Aber der Wald an sich, also der Wald als Ökosystem, lebt halt noch und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile überleben, weil halt immer wieder neue Bäume kommen und junge Bäume und sich dann auch die durchsetzen, die halt mit den neuen Bedingungen besser umgehen können. Aber wenn jetzt das mit der Mannheimer Bucht passiert und wirklich gar kein Wasser mehr da sein wird, dann haben wahrscheinlich auch die keine Chance mehr und der Wald als Ganzes wird einfach absterben. Das einzig Gute an dieser ganzen Sache ist, also wenn man es gut nennen will, dass es halt eine kleine Chance gibt oder vielleicht auch eine größere, wir wissen es nicht genau, aber es gibt halt eine Chance, das noch zu verhindern. Denn dadurch, dass es eben nicht um Kohle geht, sondern nur um Abraum, also gilt das hier nicht als Bodenschatz, an den RWE will. Und theoretisch sind halt Enteignungen nur möglich, dafür Bodenschätze zu gewinnen. Also man kann jetzt nicht jemanden enteignen, weil man irgendwie halt ein bisschen Sand unter dessen Haus kommen will. Das ist jetzt gerade juristisch noch so ein bisschen in der Schwebe, weil es auch wiederum Gerichte gibt, die argumentieren, naja, aber wenn du halt den Abraum abbaggerst, um danach an Kohle zu kommen oder um halt an anderen Stellen der gleichen Grube an Kohle zu kommen, dann gilt es doch als Bodenschatz und so. Also es muss noch juristisch so ein bisschen ausgearbeitet werden, aber es gibt halt eine gute Chance, dass eben ein lokaler Bauer, der da vor Ort ist und eigentlich auch nicht umziehen und nicht umsiedeln will, dass der halt nicht enteignet werden kann. Und dann könnte eben mehr oder weniger diese ganze Mannheimer Bucht nicht gemacht werden. Aber da ist es halt auch notwendig, dass eben Menschen vor Ort sind und da irgendwie Widerstand leisten, weil so wie wir RWE halt in der Vergangenheit kennengelernt haben, können wir davon ausgehen, dass sie lieber erstmal Tatsachen schaffen und irgendwie vorangehen und dann wird vielleicht im Nachhinein festgestellt, dass es eigentlich illegal war, aber dann ist es auch wieder zu spät und dann ist es halt schon passiert so. Und deswegen wäre es halt wichtig, sich da sozusagen zu wehren und da was zu machen, bevor es halt zu spät ist. Und das ist wirklich so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, weil RWE hat halt schon angefangen, quasi am Anfang von dieser Mannheimer Bucht zu baggern und haben da ihren Bagger platziert, also quasi den größten, den sie haben, um da wirklich mit der maximalen Leistung, die möglich ist, pro Tag halt wegzuschauen und voranzukommen. Wir wünschen uns halt, dass wir da irgendwie mehr Widerstand leisten können, aber wir sind halt auch einfach gerade vielleicht nicht genug, um da groß was aufzuziehen und dafür müssen wir halt eben mehr werden. Das war jetzt aber auch noch nicht alles tatsächlich, sondern dazu kommt halt noch, dass die Gemeinde sich jetzt gedacht hat, ist ja cool, dass der Wald jetzt gerettet wurde, dank dem Kampf der Besetzerin da, aber jetzt, wo der Wald steht, ist es ja blöd, wenn wir kein Geld damit verdienen können. Und haben jetzt entschieden, dass sie den Wald wieder forstwirtschaftlich nutzen wollen. Was halt quasi bedeutet, sie kultivieren da wieder Monokulturen, pflanzen da Bäume an, die ökologisch gar nicht reinpassen und fällen halt andere, die sie nicht verkaufen können und so weiter. Und das ist halt auch ökologisch ein ziemliches Desaster, weil wir haben jetzt schon so hier und da im Wald kleine Stellen, wo früher mal eine Monokultur war. Und die sind halt alle komplett tot. Also ohne Ausnahme, da steht kein einziger lebender Baum mehr, weil die einfach ökologisch nicht dafür gemacht sind. Und wenn es jetzt nach den Vorstellungen von den Leuten geht, die diese Pläne ausgearbeitet haben, wäre halt quasi der ganze Wald so eine Monokultur. Und es ist eigentlich völlig offensichtlich, dass dann halt der ganze Wald einfach absterben würde. Ja. Und ungeachtet dessen wollen sie damit unbedingt voranschreiten, haben aber natürlich auch gemerkt, dass das ein bisschen schwierig wird umzusetzen, wenn da Menschen im Wald wohnen, die halt das nicht so sinnvoll finden. Und dementsprechend ist dieser Plan halt unmittelbar damit verknüpft, dass auch alle Aktivisten aus dem Wald raus sollen, vertrieben werden sollen. Und es gibt wirklich so quasi öffentliche Protokolle von den Entschlusssitzungen, von der lokalen Verwaltung da quasi, wo halt drin steht, es sollen sehr schnell alle Baumhäuser entfernt werden und gegebenenfalls dürfen ein oder zwei als Andenken stehen bleiben. Aber das war's. Ja. Und eine ähnliche Situation haben wir auch zusätzlich noch in Morschenich. Also Morschenich ist eben der Ort quasi auf der anderen Seite vom Wald als Mannheim. Also Morschenich ist westlich. Und in Morschenich ist es genauso. Morschenich sollte eigentlich abgebaggert werden, wurde eben durch die Besetzung und den verbundenen Kampf jetzt doch erhalten. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, was passiert damit? Es ist halt eigentlich schon fast komplett leer, weil eigentlich mehr oder weniger alle Leute, die da gewohnt haben, schon umgesiedelt wurden. Das Einzige, was da jetzt noch ist, ist halt einmal das Hambi Camp, also besetzte Gärten, die so eine Art Supportstruktur für die Menschen im Wald sind, weil dort können wir uns eben Wasser holen, Strom, Internet und so weiter. Dann gibt es ganz viele Menschen, die für RWE arbeiten, die in diesem Ort untergebracht wurden, also Security-Mitarbeiterinnen und sowas. Und dann gibt es noch sehr, sehr viele Geflüchtete, die da einfach quasi, sag mal, hingepflanzt wurden, weil die überhaupt gar kein Mitspracherecht hatten. Also da kam dann irgendwie die zuständige Behörde und hat gesagt, okay, ihr werdet jetzt nach Morschenich umgesiedelt. Was für die auch sehr oft super scheiße ist, weil es ist einfach ein komplett toter Ort, wo alles ausgestorben ist. Also es gibt weder so richtigen öffentlichen Nahverkehr, noch gibt es irgendeinen Laden oder irgendwas. Also es gibt einen Briefkasten und einen Mülleimer so in der Dorfmitte und das war es eigentlich. Und vielen von denen wird auch die Situation einfach nie erklärt, also was da eigentlich los ist, warum da so eine riesige Kohlemine ist, warum das Dorf tot ist, warum da irgendwelche Aktivisten rumrennen. Also denen wird gar nicht so richtig die Möglichkeit gegeben, auch sich da zu orientieren. Das ist halt jetzt gerade los in Morschenich, aber wenn es nach der lokalen Bezirksregierung geht, dann soll es da nicht so bleiben, sondern die finden auch, Morschenich ist ja eigentlich ein super Ort für Investitionen, haben das jetzt kurzerhand umbenannt in Morschenich, Ort der Zukunft. und haben jetzt Pläne, da eben alle möglichen Investoren hinzulocken und wollen im Prinzip da so grünkapitalistische Start-ups ansiedeln, die dann irgendwie, also gerne auch was mit RWE zu tun haben, irgendwie Tochtergesellschaften von RWE, die da irgendwie zeigen können, wie halt ihre Vorstellung von einer grünkapitalistischen Welt funktionieren würde und wie toll sie sind, weil sie schon daran arbeiten und so weiter. Aber auch da haben die dann festgestellt, es ist abschreckend für Investoren, dass noch AktivistInnen in diesem Dorf leben, in diesem Hambi-Camp. Und die müssen deswegen auf jeden Fall weg. Und deswegen wurde verkündet, dass noch dieses Jahr damit angefangen werden soll, die quasi zu vertreiben. Also, und, ja. Und da jetzt gerade irgendwie so eine klassische polizeiliche Räumung vielleicht nicht so angebracht wäre oder vielleicht auch nicht möglich oder nicht gut wirkt in der Presse nach dem, was 2018 passiert ist, haben die sich da andere Sachen überlegt und haben das aber auch öffentlich angekündigt, was sie machen wollen. Und das erste ist aufsuchende Sozialarbeit. Also sie wollen Sozialarbeiterinnen irgendwie vorbeischicken, die dann anscheinend mit den Leuten vor Ort reden sollen. So nach dem Motto, wollt ihr nicht doch lieber im Haus leben, ist doch viel gemütlicher und wir können euch auch helfen, eins zu finden und so. Dann das zweite, was sie machen wollen, ist meiner Meinung nach sehr perfide. Sie wollen irgendwie Streit innerhalb der AktivistInnen säen quasi, um dafür zu sorgen, dass es so ein bisschen von innen bröckelt und Leute dann irgendwie auch gehen wollen oder so. Das nennen sie dann ganz offiziell Aufbrechen der gegenseitigen Solidarität. Und dann drittens wollen sie noch dafür sorgen, dass quasi die Geflüchteten vor Ort und die AktivistInnen vor Ort so gegeneinander aufgebracht werden und wollen halt, also sie sagen in ihren Worten, irgendwie deutlicher machen, dass die Geflüchteten sich von euch gestört fühlen würden. Was ja nicht unbedingt der Fall ist, aber die wollen das halt so darstellen und irgendwie das Gefühl erzeugen, um halt eben da auch einfach vor Ort zu spalten und es einfach für die AktivistInnen so unbequem wie möglich zu machen, damit die hoffentlich von selber sich verpissen, so ungefähr. Also so ist irgendwie der Plan. Und für mich ergibt sich halt, wenn man das alles zusammennimmt, so ein sehr eindeutiges Bild. Also ich glaube halt, dass die Idee ist, es sollen die AktivistInnen jetzt vor Ort vertrieben werden, damit halt vor Ort niemand mehr Widerstand leistet und niemand mehr diese tollen Investitionsprojekte hindert. Dann soll halt eben der Wald forstwirtschaftlich genutzt werden, bis er irgendwann sowieso tot ist, durch halt den Wassermangel. Und wenn der Wald dann irgendwann mal tot ist, dann kann halt sehr leicht auch gesagt werden, naja, er ist kein schützenswerter Lebensraum mehr, der ist für die Ökologie gar nicht mehr wichtig. Jetzt können wir den ja auch abholzen und doch noch an die 100 Millionen Tonnen Kohle darunter kommen. Weil in den offiziellen Beschlüssen, die es halt gibt zum Hambacher Forst, steht immer drin, er ist halt jetzt gerade ökologisch schützenswert und soll deswegen nicht abgeholzt werden. Da steht aber nicht drin, dass halt die Kohle darunter nicht genommen werden darf oder sowas. Und dementsprechend, wenn der Wald halt von selber stirbt, könnte das halt noch passieren. Und wir haben jetzt zwar irgendwie einen Kohleausstieg so von der Regierung in Sicht gestellt bekommen, aber wir haben zum Beispiel beim Atomausstieg gesehen, so je näher dann das Datum rückt, wo gesagt wird, dass wir aufhören damit, desto eher wird es dann doch wieder angezweifelt und dann heißt es auf einmal, wegen der geopolitischen Lage oder wegen der Situation brauchen wir diese Energieform jetzt doch länger. Und es kann halt sehr, sehr gut sein, dass es auch dort passieren wird mit dem Kohlebau. Und tatsächlich ist sowas in die Richtung auch schon passiert, weil ja erst gesagt wurde, jetzt Anfang dieses Jahres nach Lützerath, es soll 2030 aufgehört werden mit dem Kohlebau. Und dann jetzt vor ganz, ganz kurzem, also ich glaube 2-3 Wochen, dann eben doch noch gesagt wurde, ja, wir machen jetzt doch mal 2033 oder 2034 draus. Und im Endeffekt sind es halt einfach Gesetze. Und Gesetze können auch schnell wieder geändert werden. Besonders, wenn wir irgendwie nach der nächsten Bundestagswahl oder der übernächsten wieder eine andere Regierung haben, die womöglich ganz anders darüber denkt. Und deswegen ist es halt einfach so, dass wir jetzt wieder in Hamburg eine Situation haben, wo wir halt erstens uns fragen müssen, ob die Besetzung in einem Jahr oder in ein paar Monaten noch da sein wird und zweitens, ob dieser Wald in ein paar Jahren noch da sein wird und ob diese Kohle, diese 100 Millionen Tonnen, nicht doch früher oder später noch zur Energie gemacht werden. Und das ist halt alles ziemlich scheiße und dazu kommt noch, dass die Besetzung auch, ja, also da herrscht halt immer ein Kommen und Gehen, so ist es in Besetzung auch normal und jetzt in den letzten Jahren kann man schon sagen, sind halt mehr Leute gegangen, als gekommen sind und dementsprechend sind wir jetzt auch gerade weniger, als wir früher mal waren und um dieser ganzen Situation was entgegenzusetzen, wünschen wir uns einfach sehr, sehr starken Support und dass Leute wieder mehr kommen und das auch mehr auf dem Schirm haben und deswegen sind wir jetzt auch hier und machen das.
Jetzt haben wir viel über die Verbrechen gesprochen, die NRWE dort begeht und was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist und auch irgendwie am Widerstand passiert ist. Ich glaube, es ist trotzdem enorm wichtig, nochmal herauszufiltern, warum dieser Ort so wichtig ist zu beschützen, warum dieser Hambacher Forst als Symbol wichtig ist und warum er als Biodiversitätsort wichtig ist und warum er für die Bewegung wichtig ist. Und darauf gehe ich so ein bisschen ein jetzt. Also der Hambacher Forst, ein wertvoller Ort. Da fange ich erstmal an mit der Biodiversität. Also wir haben darüber geredet, der Wald stirbt, der Wald wird angegriffen, es ist noch sehr wenig. Es waren mal 5000 Hektar, jetzt sind es irgendwie nur noch 400. Aber trotzdem ist das Ökosystem, also die Erde, die quasi auch unter den Bäumen ist, die man jetzt nicht unbedingt sieht. Ja, wenn man nach Hambacher Forst kommt, sieht man schon sehr viele tote Monokulturen. Es werden da und hier mal tote große Bäume gesehen. Und gestern war es ein bisschen windig, da kracht dann mal ein Ast runter. Also man musste dann irgendwie auch schon so vorher so ein bisschen wissen, wo man irgendwie die Nacht verbringt. Und grundsätzlich ist aber das Ökosystem 12.000 Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Und die Erde, die da drunter ist, wurde nie oder sehr wenig von Menschen beeinflusst. Das heißt, dort sind Mikroorganismen und Pilze, die dort unterwegs sind, die dort leben, die es in anderen Wäldern so nicht mehr zu finden gibt. Und immer wieder kommen Leute aus verschiedensten Regionen, aus Europa vor allem natürlich, in den Hambacher Forst, weil es ein Widerstandsort ist, und total begeistert, gerade jetzt im Herbst, so viele Pilze über aus dem Boden sprießen zu sehen, die sie sonst in anderen Wäldern nicht mehr zu finden wissen. Und somit ist eben das Ökosystem Hambacher Forst so ein besonderer Ort. Aber eben auch die Insektenkultur, die kleinen Nagetiere und andere große Tiere, die dort Schutz finden, weil eben seit, na, außer Wilderer kommen mal vorbei, eigentlich seit 12 Jahren dort nicht mehr gejagt wird. Es ist auch ein sicherer Ort für Wildschweine, für Rehe und andere Tiere, um dort eben in der Natur zu leben und nicht die ganze Zeit Angst zu haben, gejagt zu werden. Dementsprechend für die Tiere, für die Pflanzen, für die Pilze und für das ganze Ökosystem, ja, sehr wichtig, dass auch Menschen diesen Ort geschützt haben und auch immer noch schützen. Und wir sehen auch, dass Leute, die dann diese Pilze mitnehmen, wieder kultivieren an anderen Orten und dort probieren, dieses lebendige Ökosystem, was ein bisschen so ein Labor ist, auch wieder so wieder was rauszugeben in die Natur und in anderen Orten wieder zu kultivieren. Also darum ist der Hambacher Forst schützenswert. Aber nochmal weiter, ist also ein wertvoller Ort. Gleichzeitig, abgesehen davon, ist natürlich auch für die Bewegung unglaublich wichtig gewesen, dass der Hambacher Forst vor 12 Jahren besetzt wurde. Und ich weiß nicht, so ein paar Leute, die vielleicht im Kohlewiderstand sind, erkennen die so ein bisschen das Plakat im Hintergrund, dieses weiße Banner. Das ist irgendwie mehr, die da hinten. Sagt ihr das was, das ist?
Die Zeit kann ich jetzt auch nicht mehr erklären. Ja,
also genau, es ist jetzt ein Workshop, der dort stattfindet. Dieses weiße Banner ist ein Workshop zum Thema Kohlewiderstand weltweit. Und da werden verschiedenste Kämpfe aufgezeigt, sowohl in Nordamerika als auch in Australien, Indien, die so verschiedenste Geschichten erzählen um den Widerstand gegen Kohle. Und eine besonders witzige, ich war auch mal bei so einem Workshop dabei, ist, dass in Indien Aktivisten, die dagegen gekämpft haben, um diesen Betrieb zu stoppen, mit ihren Motorrädern in die Kohlegrube reingefahren sind. Und das ist ein sehr schönes Bild, eine große Maus auf so einem Motorrad und riesige Flatterohren und rast in den Kohletagebau hinein. Und das wird da halt gerade Kindern beigebracht auf diesem, oder in diesem Workshop, so ein bisschen was darüber erzählt. Und links hat eine Boulevardpresse geschrieben, eine Gruppe von Waldbesetzerinnen plant eine Art Schlachtplan gegen die Polizei. Was natürlich kompletter Quatsch ist.
Glaube ich, ein bisschen abgeschnitten.
Ja.
Genau, eine Gruppe aus der Waldbesetzer-Szene spielt eine Art Schlachtplan gegen die Polizei. Ja, das ist Fake News, steht da gar nicht, doch das steht da. Genau, die haben da irgendwie was draus gemacht, als ob da irgendwie solche Pläne geschmiedet werden. Aber es ist total albern, sitzen ein paar Kinder rum. Und trotzdem ist natürlich auch ein bisschen was Wahres dran. Also der Hambacher Forst ist schon so ein Ort gewesen. Und auch immer noch, wo Menschen sich immer wieder treffen zu verschiedensten thematischen, ja, sag ich mal, Überbegriffen wie Feminismus oder Speziesismus, Antispeziesismus, kollektive Kommunentreffen oder Permakultur. Verschiedenste Gruppen aus der aktivistischen Szene kommen dort zusammen, treffen sich und können eben im Hambacher Forst sich, ja, zusammentun, neue Pläne schmieden, neue Besetzungen starten. Dann Rüder Forst ist sicherlich einigen Menschen auch ein Begriff. Viele Waldbesetzungen, die jetzt in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch, ja, grenzüberschreitend in Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Polen entstanden sind, hatten auch immer Bezug zum Hambacher Forst. Und somit ist der Hambacher Forst ein sehr, sehr wichtiger Ort in den letzten Jahren gewesen und jetzt auch in diesem Jahr immer noch gewesen für Lützerath zum Beispiel, um diese Strukturen mit zu unterstützen. Und aus dieser Hinsicht ist der Wald auch immer noch sehr, sehr wichtig für die Bewegung, um weiterhin neue Sachen zu machen. Neue Sachen zu planen, genau. Und ich habe es gerade eben so ein bisschen angeschnitten, da treffen sich eben viele Leute, aber der Hambacher Forst ist eben die größte autonome Zone Europas. Wir gehen uns ein bisschen aus dem Fenster, wir wissen es nicht genau, es gibt da keine offizielle Datenbank, die irgendwelche Leute führen, und das ist die größte autonome Zone. Wir wissen, dass es in anderen Ländern natürlich auch ähnliche autonome Projekte gibt, ob jetzt irgendwie Stadtteile, Hausprojekte oder auch besetzte Wälder oder Felder oder sonst was. Und trotzdem ist der Hambacher Forst eben ein riesiges Gebiet mit dem Wald und den Feldern drumherum und den leerstehenden Dörfern, wo der Staat sich im Prinzip mit dem Gewaltmonopol so ein bisschen zurückgezogen hat in den letzten Jahren und eigentlich nicht mehr so 100% dort eindringen, und Menschen können sich dort anders entfalten, anders leben als jetzt in der Großstadt. Und es ist möglich, dort Dinge zu realisieren, die eventuell an anderen Orten schwieriger zu realisieren sind. Wir sehen somit in diesem Hambacher Forst als größte autonome Zone enormes Potenzial, um dort auch Strukturen zu schaffen, die in einer Gesellschaft, die immer weiter nach rechts rückt, und das ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen so eine persönliche Meinung von, also ich spreche jetzt vor allem von mir, aber auch von dir, glaube ich, und das ist jetzt nicht die Meinung von allen Menschen im Wald, aber eine Gesellschaft, die immer weiter nach rechts rutscht, auch wichtig, dass wir, wenn wir immer wieder darüber reden, wir wollen irgendwie die Welt verändern und wir wollen sie irgendwie anders aufbauen, nicht vergessen, dass es auch wichtig wäre, Orte aufzubauen, die alternativ sind, die anders schon funktionieren und wo anders gewirtschaftet wird als in diesem Wirtschaftssystem, die eventuell auch fähig sind, in einem System, was immer mehr kollabiert, Alternativstrukturen und irgendwie, ja, das ist auf Deutsch Mutual Aid, also so gegenseitige Hilfe und bedürfnisorientierte Wirtschaften aufzubauen. Und gerade in einer Gesellschaft, die so vom Rechtsruck gerade ergriffen wird, oder eine Weltbevölkerung, die vom Rechtsruck irgendwie ergriffen wird, sehen wir es als sehr, sehr wichtigen Schritt an, als progressive, linke, anarchistische, autonome, wie auch immer, Bewegung, auch sich mehr auf ländliche Regionen zu fokussieren und zu sagen, wir müssen auch auf dem Land Strukturen aufbauen, die eben widerstandsfähig sind. Und da sehen wir eben auch großes Potenzial im Hambacher Forst durch den Wald, wo wir sagen, im Wald haben wir einfach ein Heimspiel. Also ne, Großstadt ist irgendwie an jeder größeren Kreuzung mit 1000 Überwachungskameras und die Polizei kennt jeden Weg und im Wald kennen wir halt alle Wege. Und wir wissen, wo die Gräben sind und wir wissen, wo jeder Stock gerade schief liegt. Und das ist jetzt so ein bisschen, ne, so ein bisschen ein Bild davon zu kreieren, warum wir jetzt sagen, autonome Zone, warum ist das so wichtig, diesen Wald zu besetzen. Nicht einfach nur ja, als Ökosystem, sondern eben auch als Bewegung und eben auch langfristig, wo können wir überhaupt noch in 10, 20 Jahren vielleicht politisch aktiv sein, wenn nicht irgendwie und wir uns Gebiete erkämpft haben, die auch irgendwie in der Lage sind, uns politisch aktiv werden zu lassen. Genau, also wir bauen gerade quasi sowas, träumen so ein bisschen rum, ist natürlich auch Quatsch zu sagen, es ist irgendwie so ein Ansatz von dem, was irgendwie ein neues System ist, wenn wir sagen, wir reden vom Hambacher Forst als Stück der neuen Welt, aber wir sehen uns schon irgendwie so als so ein kleiner Samen, der irgendwie auch in Kontakt steht mit dem, was in Südamerika bei den Zapatista passiert oder im Nahen Osten, Mesopotamien, Rojava, Nordost-Kurdistan, sehen wir schon, dass wir probieren, eben Gebiete irgendwie zu beleben, zu bewirtschaften, wo wir uns mehr oder weniger autark auch ne, irgendwie über Wasser halten. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch beim nächsten Punkt, so wenn du jetzt weiterklickst. Genau, also autark und naturverbunden probieren zu leben, das heißt eine ökologische Transformation herbeizuführen, die wir wirklich selber anpacken. Wir sehen hier die Gärten im Hambacher Forst Camp, also im Hambi-Camp. Dort sind Gärten von einer alten Dame, die uns schon länger supportet, wo wir eben Gärten angelegt haben, wo auch Wohnwägen von uns stehen und gemeinschaftliche Räume. Und dort ist eben auch so ein Ansatz, okay, wenn wir dann wirklich eine Welt verändern wollen, wie können wir dann überhaupt es lernen, eine andere Welt aufzubauen? Und wir sehen eben, wenn wir jeden Tag immer wieder in der Natur sind und verstehen, wie die Natur mehr und mehr funktioniert, dass wir eben auch in der Lage sind, wieder ja, Gemüse anzupflanzen oder irgendwie Bucheckern zu sammeln und irgendwie da wieder Sachen anzupflanzen und zu lernen, das Ganze, wie man sich selbst auf so einer ja, Essensversorgung selbst das ja, aufbauen kann. Und darüber hinaus eben auch eben neben der regenerativen Landwirtschaft sind wir dabei, Richtung Kräuterkulturen, was zu lernen, wie Medizin funktioniert, wie wir irgendwie medizinisch uns mehr oder weniger versorgen können mit Kräutern und präventiv zu arbeiten, wie man sich gesund ernähren kann. Solche Sachen sind natürlich auch irgendwie Teil von dem Ganzen. Und wir haben auch Hoffnung und Wünsche, dass wir das Ganze auch mehr oder weniger im Wald auch etablieren und so ein Food Forest eventuell, wenn Leute mit Wissen und Expertise kommen, dort hinkommen und sagen, hey, hier sind doch überall so kleine Lichtungen, wollen wir da nicht irgendwie die und die Beeren anpflanzen oder die und die Kräuter, wie können wir uns irgendwie sorgen, dass wir die Pilzkulturen weiter befördern, wieder irgendwie mehr dieses Ökosystem auch als ein Ökosystem zu sehen, was den Menschen dient und gleichzeitig wie wir Menschen auch dem Ökosystem was zurückgeben können. Und so haben wir eben Waldpädagogen oder sind in Kontakt mit Waldpädagogen, laden Leute ein, die auch anderes Wissen haben, sich dort einzubringen. Und die Visionen sind eben sehr abhängig von dem, was dann auch für Motivation, Energie von den Leuten kommt, die vorbeikommen. Ja, also wenn Leute sagen, hey, wir wollen irgendwie eine Werkstatt aufbauen, ist das eine geile Sache. Und irgendwie Leute bei letzten Vorträgen meinen, hey, wir würden auf jeden Fall vorbeikommen und mal gucken, dass wir ein paar Schweißgeräte bei euch irgendwie installieren, dass wir da irgendwie regelmäßig was zusammen schweißen können, dass da eine große Werkstatt entsteht. Und wir fangen an, irgendwie regelmäßig Sport zu machen, treffen uns mit Leuten aus dem Wald und machen irgendwie Kampfsport und generell Fitness und irgendwie so ein bisschen Mobilitätstraining. Hier sehen wir auf dem Bild auch, dass Leute lernen, Sachen zu bauen, also was da an Skills und Fähigkeiten vorhanden sind. Ja, also wer kann schon sich selbst irgendwie mal ein Baumhaus bauen oder wie kann man das überhaupt lernen, ein Baumhaus zu bauen oder wie kann man lernen zu klettern. All diese Sachen sind dort im Wald vorhanden und können natürlich nur dann auch irgendwie weitergegeben werden, wenn Menschen kommen und sagen, hey, ich habe auf jeden Fall Bock mal zu lernen, wie ich irgendwie ein Haus zusammenhämmer oder wie ich überhaupt einen Ofen einsetzen kann in einem Holzhaus und all solche Sachen. Die können entstehen, wenn Leute kommen mit ihren Ideen, mit ihren Wünschen, mit ihren Hoffnungen. Und das sind natürlich jetzt die Visionen, die ich so ein bisschen in den Raum gebe, aber das ist natürlich auch irgendwie spannend zu hören, was von anderer Seite, also was von euch für Ideen oder Visionen kommen, wenn ihr jetzt ein bisschen einen längeren Impulsvortrag von unserer Seite aus bekommt. Wir glauben, es ist einfach ein sehr schöner Ort, der es ermöglicht, die Dinge, die jetzt in dieser Welt, wenn wir jetzt aus der Haustür rausgehen und wir müssen irgendwie in Supermärkten Essen kaufen und wir müssen unsere Arbeit oder Zeit irgendwie verkaufen, um dafür Geld zu bekommen, dass wir sehen, die Arbeit dort findet anders statt. Wir haben eine Arbeitsweise, die auf Bedürfnissen orientiert ist und in der Absprache mit anderen Menschen. Das heißt, wir sehen, okay, wir haben montags zum Beispiel den Gartentag, das ist aber nicht verpflichtend, dass alle irgendwie in der Schicht dann da sind, sondern es wird gefragt, okay, wer hat Lust, am Montag beim Gartentag mitzuhelfen? Manche Menschen fühlen sich mehr verantwortlich, andere weniger. Dafür fühlen sich die nächsten bei anderen Thematiken verantwortlich. Und so ist es eine andere Art und Weise des Zusammenlebens und des, in Anführungsstrichen, Arbeitens. Und das kann natürlich in einer Gruppe von mehreren Dutzend gut funktionieren, aber es ist natürlich auch ein Versuch wert zu sagen, hey, wir wollen irgendwie das Ganze auch auf eine größere Ebene heben. Wir würden uns wünschen, dass wir das mit Hunderten, vielleicht Tausenden Leuten, das ganze Gebiet ist durch alle Dörfer bleiben und durch viele andere widerständische Tendenzen auch wegen dem Rheinwasser, was abgepumpt wird, einfach eine große Region, die eventuell langfristig wirklich so ein neues Wendland werden kann, verglichen mit dem Atomkampf, der damals dort in Norddeutschland und Niedersachsen stattgefunden hat, könnte diese Region auch langfristig so ein linker, progressiver, ländlicher Bereich werden. Und wir sehen den Hambacher Forst dort als einen der Herzschläge, die da eben weiter mitschlagen können und mit die Kraft des Widerstandes verbreiten können. Irgendwas noch vergessen. Ah, genau, ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich immer glaube, wir müssen junge Menschen neu politisieren, war ich total begeistert, als ich letzten Sommer sehr viel Zeit dort verbracht habe. Ich wohne tatsächlich jetzt noch nicht so lange fest im Wald, aber als ich vor 2 Jahren eine längere Zeit im Sommer war, waren fast täglich Schulklassen im Wald. LehrerInnen haben gesagt, hey, lass doch mal in Hambacher Forst fahren, auf gut Glück, vielleicht sehen wir da ja ein paar Baumhäuser, ein paar AktivistInnen und wir können irgendwie über den Widerstand dort sprechen. Also total berührend, wenn dann junge Menschen dort ankommen und irgendwie wissen wollen, was ist denn hier passiert vor 5 Jahren, was ist denn hier passiert und warum lebt ihr hier so im Wald und irgendwie so einen Berührungs- und Verknüpfungspunkt zu finden an einem Ort, der so viel Geschichte mit sich trägt, ist einfach sehr, sehr wichtig, den zu erhalten und somit ist natürlich auch ein Wunsch von mir persönlich zu sagen, wenn wir jetzt dort sind und mehr Zeit haben, mehr Menschen haben, die dort sich engagieren, wäre es doch total genial oder wenn wir vielleicht auch LehrerInnen im Raum sind, sich mit uns zu vernetzen, zu sagen, hey, wir kommen vielleicht mal mit unserer Schulklasse vorbei und dann können wir irgendwie mal einen Tag lang eine Führung durch den Wald machen oder eben auch langfristige Projekte mit Schulklassen oder Schulen angehen, um den Menschen auch zu zeigen, warum es so wichtig ist, Orte wie diese zu besetzen und dann wiederum anders und neu zu beleben. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen auch angedeutet, das Leben im Wald. Und dennoch ist es auch natürlich, wenn ich jetzt darüber rede, ja, wie ist das so irgendwie, dass man irgendwie nicht in den Supermarkt gehen muss und man muss sich irgendwie nicht das Essen kaufen und man hat irgendwie so diesen anderen Bezug zur Welt, wenn man hier ist, ist natürlich was anderes, wenn man dann wirklich vor Ort ist, als wenn ich jetzt einfach davon rede. Es ist ein ganz anderes Gefühl zu realisieren, ich kann hier einfach ohne Geld hinkommen und alle meine Grundbedürfnisse werden gedeckt. Und darüber hinaus erlebe ich eine Art von Community, die nicht so einfach zu finden ist in der Stadt. Ich kenne die Menschen dort, die mir das Essen kochen, wenn ich mal nicht selber das Essen koche, was hier in der Großstadt oft nicht der Fall ist. Ich kenne die Menschen, die mit mir das Baumhaus bauen, mit dem ich eventuell oder wo ich später drin lebe. Ich kenne die Menschen, denen ich tagtäglich im Wald begegne. Und dieses Gefühl von Selbstorganisation und solidarisch miteinander zusammenzuleben, ist etwas, was durch Geschichten erzählen natürlich wunderbar funktioniert, aber auch etwas anderes ist, wenn ich es dann wirklich erlebe. Deswegen ist es schön und wir machen diese Infovorträge eben auch, um euch davon zu erzählen, euch einzuladen, aber wir können euch nur sagen, erlebt es selber, erlebt es Abenteuer. Ja, wir sehen hier drei Bilder und die sind irgendwie so vielsagend wie nichtssagend, irgendwie so ein bisschen in der Baumkrone rumklettern und da ist irgendwie so ein, ja, so ein Kaffee auf so einem selbstgemachten Ofen und gestern Abend saßen wir bis um Mitternacht am Lagerfeuer und erzählen uns irgendwie Geschichten, Anekdoten. Kommt vorbei und erlebt es selber und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr mal wiederkommt oder ob ihr sein lasst, ob ihr es blöd fandet oder ob ihr sagt, hey, ich komme vielleicht einmal im Monat vorbei, wenn wir irgendwie mal einen Chaos-Tag oder sowas haben wir organisieren oder irgendwas anderes. Also vielleicht dazu nochmal dann so eine Einladung an euch, wann die nächsten Termine sind. Wir haben jetzt vor kurzem schon andere Termine organisiert, die ZuschauerInnen einladen sollen, auch Teil von der Gemeinschaft Community Hambacher Forst zu werden. Und als nächstes großes Event ist dann der 17. bis 26. November gedacht. Da wollen wir eben so ein 10 Tage langes Programm mit euch auf die Beine stellen. Ihr seid herzlich eingeladen, euch jetzt auch schon Gedanken zu machen, was ihr dort anbieten wollt. Ihr könnt auch spontan dorthin kommen und dann was im Programm eintragen. Oder ihr kommt einfach nur hin und guckt, was im Programm steht und guckt es euch an. Wir werden Konzerte haben wir bereits organisiert, einige. Wir werden mit Leuten Klettern üben. Wir werden bauen zusammen, wir werden Aktionen machen, wir werden Spiele spielen, wir werden am Lagerfeuer sitzen und Stockbrot machen, wir werden im Garten arbeiten. All das, was eben in so einer Gemeinschaft passiert, wird auch stattfinden. Nur, dass wir eben sagen, hey, das ist ein Rahmen, wo wir uns irgendwie auch darauf mental einstellen. Jetzt kommen ganz viele Leute auf einen Schlag und deswegen würden wir uns freuen, wenn dann Leute wie ihr vorbeikommt und das weiter erzählt und vielleicht nicht die ganze Zeit, aber vielleicht mal ein Wochenende oder so vorbeiguckt. Und wenn ihr irgendwie jetzt noch Fragen habt oder Infos generell auch noch mitteilen wollt, weil ihr vielleicht noch viel wisst über den Hambacher Forst, würde ich sagen, ist jetzt auch der Raum dafür, außer du hast noch was zu ergänzen. Genau, ihr könnt uns gerne kontaktieren. Die Mail steht da, mail@hambacherforst.org. Die betreuen wir und andere Menschen, die im Wald sind. Also schreibt da gerne hin. Genau, dann guckt einfach nochmal auf der Website hambacherforst.org vorbei, um so ein bisschen genauer das Programm zu beobachten, was denn da so angeboten wird. Ja, also das war der Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja. Direkt Nummer 1. Warum redet ihr von Hambacher Forst und nicht von Hambacher Wald? Weil ein Forst ist ein Nutzwald. Und wenn ich da richtig informiert bin, wurde das gezielt von RWE initiiert, um den Wald abzuwerten. Also ich habe mir extra angewöhnt, ausschließlich von Hambacher Wald zu reden.
Das finde ich sehr schön. Tatsächlich kam jetzt gerade aus dem Publikum die Frage, warum wir das denn Hambacher Forst die ganze Zeit nennen und nicht Hambacher Wald. Sehr berechtigt, ne? Also RWE hat das in die Welt gesetzt und wahrscheinlich hat es uns RWE schon so indoktriniert und beeinflusst, dass wir jetzt selber denken, es wäre ein Forst und kein Wald mehr. Aber natürlich ist das der Hambacher Wald. Wir nennen es halt, sagen eigentlich immer Hambi. Nur ist das eben.
Vor allem in Kombination, was ihr eben erzählt habt, ne? Mit den Plänen des Waldes, ne? Finde ich das erschreckend.
Sehr erschreckend.
Nee, also ich habe eine Frage und zwar, jetzt sind schon von Investoren gesprochen, die investieren wollen und von den Aktivisten abgeschreckt sind. Sind die Investoren nicht eigentlich viel mehr dadurch abgeschreckt, dass das alles vielleicht mal abgerissen werden soll? Weil das Verfahren läuft ja noch, wie ich das verstanden habe.
Ja, genau, also weil ich weiß, ist es so, dass halt die Gemeinde gerne Investoren da haben will. Also jetzt gerade gehört das Dorf wahrscheinlich noch RWE und es soll aber bald von der Gemeinde quasi zurückgekauft werden. Und dann will die Gemeinde halt Investoren daran holen. Und vermutlich sind die auch schon in Gesprächen mit einigen oder so, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Das heißt, momentan ist das halt eher eine Befürchtung der Gemeinde, dass es halt Investoren abschrecken könnte, eher als dass da wirklich Investoren sind, die sagen, ich schreck das ab. Und zu dem Thema mit dem, ob das große Risiko nicht eigentlich die womögliche, ja, doch noch Gefährdung von diesem Land ist, kann ich nur sagen, dass es tatsächlich so ist, dass dieses ganze Land in der Region momentan als extrem wertvoll gehandelt wird, gerade wegen der Situation. Also, weil es gibt sonst in Deutschland und eigentlich auch in Europa kaum noch Landstriche von der Größe, die quasi unverplant sind. Also es gibt sonst immer mal wieder so einzelne Grundstücke oder einzelne Flächen und die sind aber so gut wie immer halt eingebunden in eine andere Kulturlandschaft, die quasi schon existiert. Dementsprechend ist der Gestaltungsspielraum, den ja, Leute, denen das gehört oder die da was planen haben, entsprechend begrenzt. Und da ist es halt so, dass es eine enorm große Fläche ist. Also dort haben wir die größte Fläche, die einem einzigen Konzern gehört in ganz Deutschland oder einer einzigen Einheit gehört in ganz Deutschland. Und die ist Also da ist sozusagen für die gesamte Fläche die Zukunft gerade so ein bisschen offen, was daraus wird. Und weil dadurch halt so ein großer Gestaltungsspielraum ist und in so viele verschiedene Richtungen quasi gegangen werden kann, ist es gerade enorm wertvolles Land, was, wo, ja, wo sich halt Leute sehr drum reißen.
Genau, ergänzend dazu vielleicht noch, dass man muss verstehen, dass die zwei Gemeinden, also der Hambacher Forst ist quasi durchtrennt, der Hambacher Wald, der Hambacher Wald, ist durchtrennt durch die Linie von zwei verschiedenen Gemeinden. Die eine Gemeinde ist Kerpen und die andere ist Merzenich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und Merzenich, dazu gehört Morschenich und die wollen eher so ein, wir wollen grüne Startups hier ansiedeln, wir wollen irgendwie das Ganze erhalten und Morschenich Ort der Zukunft, während Kerpen ist so alles wegbaggern und am besten jetzt, das hast du auch im Tamil zwischendurch vergessen zu erwähnen, tatsächlich wird das, also dieser, die Erde, dieser Abraum wird gar nicht abgebaggert, um das irgendwie zu stabilisieren, diesen Aussichtspunkt, sondern es wird die ganze Zeit, ja, jede 5 Minuten fahren da Lastwagen voll mit Erde und Kies, fahren die ganze Zeit weg. Das heißt, wir gehen gerade davon aus, dass der ganze Abraum einfach weiterverkauft wird als Kies und gar nicht für den Aussichtspunkt zur Stabilisierung genutzt wird. Und da ist eben die Gemeinde Kerpen, die ganze Zeit eben das alles weiter zerstören will, während Morschenich so dieses ist, so wir wollen hier was Neues und bald haben wir hier Häuser am Baggersee und es wird alles ganz schön. Am besten bauen wir noch ein Airbnb-Baumhaus, wo die Leute dann mit einer Wasserrutsche in den See reinspringen können. Also das sind so ein bisschen so die verschiedenen Ansätze. Und deswegen sind die Land und Morschenich und drumherum so begehrt.
Es hat das auch die Gemeinden unterschiedlich ist. Ja. Da die gleichen Parteien dann am Berg oder das Bürgermeister oder Freie oder
der Ruhebetrieb. Genau, es wurde gefragt, warum quasi die Politik der verschiedenen Gemeinden so unterschiedlich ist, was das angeht und ob das irgendwie an Parteien liegt oder Einzelpersonen, die da die Macht haben. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es sozusagen an dem Grad der Vernetztheit mit RWE liegt. Und generell ist die ganze Region wirklich durchzogen von RWE und so extrem krass geprägt von RWE, weil halt enorm viele Leute da auch angestellt sind und dann mindestens irgendwie Verwandte oder Freunde haben, die da angestellt sind. Und dadurch so eine richtig starke Verbundenheit zu RWE bei ganz, ganz vielen Menschen besteht. Und zusätzlich dazu gibt es auch einfach enorm viel Korruption. Also spezifisch jetzt bei Kerpen, die Gemeinde, die das halt alles wegbaggern lassen will, das ist kein Zufall, dass das so ist, sondern so eine WDR-Investigativrecherche hat jetzt irgendwann früher in diesem Jahr aufgelegt, dass halt richtig große Mengen an Schmiergeld geflossen sind von RWE an die lokalen Entscheidungsträgerinnen da. Und so ist es halt auch zu erklären, aber es hatte noch keine Konsequenzen. Also die Info ist jetzt raus und es wurden Klagen auch schon eingereicht gegen halt die Leute, die das Schmiergeld empfangen haben und RWE, aber diese Klagen hatten halt bis jetzt noch, also es kam noch zu keiner Entscheidung oder ja, zu keinem Urteil oder sowas.
Haben Sie dann zu einer Anklage schon?
Das weiß ich nicht so genau.
Eine Frage der Runde.
Also ob es schon zu einer Anklage kam, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass halt Klagen eingereicht wurden. Ja.
Ja. Habt ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse zu der abgebrannten Kirche in Morschenich?
Also ja, da gibt es so verschiedene, genau, also wurde gefragt, ob wir neue Erkenntnisse zu der abgebrannten Kirche in Morschenich haben. Also ja, aus der Frage hört ihr schon raus, in Morschenich ist halt eben die Kirche, die da noch stand, abgebrannt vor ein paar Monaten. Und es ist irgendwie nicht so klar, wer das war. Und soweit ich weiß, wurde das jetzt auch noch nicht offiziell rausgefunden. Und ich bezweifle auch so ein bisschen, dass es je rausgefunden wird. Weil ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass die Polizei da besonders großes Interesse hat zu ermitteln. Ich habe eher das Gefühl, dass so Polizei und andere Autoritäten da sich eher denken, ja, ist ja super, irgendwie, wenn auch ja, im Wald Sachen brennen oder so.
Also zu der Kirche Morschenich kann man sagen, dass die ja denkmalgeschützt war und jetzt halt nicht mehr. Das ist halt eventuell auch praktisch, wenn ne, Investoren komplett eigentlich alles da platt machen wollen und da irgendwie so geile Sachen hinbauen wollen, die irgendwie grün aussehen, aber überhaupt nicht grün sind, dann macht es schon Sinn auch, dass die Kirche fehlt. Aber mehr wissen wir nicht.
Ja, also deswegen gehen viele Leute davon aus, dass es einfach am meisten Sinn macht, wenn es halt Leute gewesen wären, die irgendwas zu tun haben mit entweder der Gemeinde oder potenziellen Investoren, aber wir wissen es halt einfach nicht.
Ne, weil das ist ja so komisch, ne? Von wegen Sekos sind da vorbeigefahren, 10 Minuten vorher soll alles in Ordnung gewesen sein und ja. 10 Minuten später steht die Kirche in Vollbrand. Ne, da stimmt ja irgendwas nicht.
Es wurde hier gesagt, dass es überhaupt nicht sein kann. Ja, die Sekos, die wurden da 10 Minuten vorher noch gesichtet und dann plötzlich brennt die Kirche. Also man kann da irgendwie sehr lange drüber spekulieren. Vielleicht ist es auch, um eine Legitimation zu schaffen, dass mehr Sekos in dem Dorf sein sollen, weil die bösen Aktivisten, ich habe keine Ahnung. Also es ist alles Spekulation. Da wissen wir nichts zu.
Und die Kirche in Mannheim, sie soll bleiben, habt ihr gesagt?
Ja.
Okay, ist das offiziell?
die Kirche in Meinheim, die soll bleiben, wurde dann gesagt, ja, die soll bleiben, das ist offiziell, weil natürlich da auch wieder die Frage ist, dass irgendwie dann an 100 Metern so eine alte Kirche rangebaggert wird, wo dann ne, die Erde komplett durchgetrocknet ist und also wie lange die hält und wenn hier irgendwas zusammenbricht, kann man auch sagen, na gut, dann ist die Kirche weg. Kann man da auch den Schutt wegmachen und dann kann man weiter da irgendwie die wertvolle Energie fördern. Ja.
Ich habe halt auch das Gefühl, dass das so die Art, wie RWE arbeitet. Also so immer zu sagen, wir machen jetzt das, aber dafür kriegt ihr das Eingeständnis von uns und dann kurze Zeit später ist dann so, ja, das, was wir euch zugestanden haben, das kriegt ihr jetzt doch nicht. Aber dadurch kommen halt immer so die Bad News, die kommen immer so häppchenweise irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass das sehr stark so RWEs Kommunikationsstrategie irgendwie. Mhm. Ja, deswegen keine Ahnung, was mit der Kirche noch passieren wird.
Ja, im besten Fall kommen sehr, sehr viele Menschen und planen mit uns, wie wir irgendwie Mannheim retten können und besetzen da vielleicht irgendwie zusammen in Absprache mit dem Bauern irgendwie sein Grundstück und bauen da Sachen und dann machen wir da noch weitere Sachen in Mannheim. Also ich meine, es könnte ein zweites Lützerath werden, das hängt ein bisschen davon ab, ob Leute Bock darauf haben und ja, es ist vieles möglich, deswegen würde ich gar nicht dazu sagen, so wird es laufen, sondern es hängt davon ab, was wir machen.
Und wie sieht es aus mit dem Rückkauf von Häusern? Es gibt ja ehemalige Bewohner, die da sehr stark daran interessiert sind, wieder ihre Häuser zurückzukriegen, soweit sie noch bewohnbar sind, was ein weiteres Thema ist.
Mhm. Im Morschen nicht. Also ja, es wurde gefragt.
Naja, Mannheim hat sich ja weitestgehend erledigt. Ne?
Ja, ja. Ja, also es wurde gefragt, wie es aussieht mit dem Rückkauf von Häusern, weil es halt Leute gibt, die dort vertrieben wurden, die jetzt sehr gerne ihr Haus zurückkaufen wollen. Ja, dazu weiß ich leider jetzt persönlich gar nichts, also kann ich leider nicht beantworten.
Wenn da nicht zufälligerweise der Bagger ins Dach reingerammt wurde, ne?
Ja.
Da ist ja auch die Frage mit dem Leerstand, wenn die eine jahrelang leer stehen, die Immobilien, ja, dann lohnt sich ja nur ein Abriss und Neubau.
Vor allem, wenn die versiegelt werden, gehen die bösen Aktivisten und dann von innen an zu schimmeln fangen.
Ganz genau, also ich habe gerade gesagt, ne, eben mit dem Leerstand ist halt so eine Sache, dass dort viele Häuser leer stehen in den Dörfern und dann werden die halt komplett verriegelt, also irgendwie werden überall Bretter rangehauen, dann schimmelt das von innen. Und dann sind die Häuser irgendwann natürlich auch gar nicht mehr in der Verfassung, dass irgendein Mensch da wohnen möchte, weil es alles bestimmt ist. Ja, was geht sonst noch so, Leute, durch den Kopf, oder was fragen?
Ja, ich frage mich, was ist denn mit Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, vorbeizukommen? Würdet ihr euch wünschen, dass die auch irgendwas tun in der Situation? Und was stellt ihr euch da vor?
Ja, auf jeden Fall richtig gut, dass du uns fragst. Das haben wir so ein bisschen vergessen zu sagen, tatsächlich. Wir wollen halt, dass mehr Menschen vor Ort und auch darüber hinaus sich halt wehren und den Hami verteidigen. Aber das fängt halt schon damit an, dass so diese Botschaft, was da gerade abgeht, erstmal verbreitet wird, weil wir halt sehr oft erfahren, dass große Mehrheit der Menschen denken, dass der Hami entweder schon gerettet ist oder sowieso nicht mehr existiert. Also das sind irgendwie so die beiden gängigen Meinungen und wenige wissen halt, dass er zwar noch existiert, aber jetzt gerade verteidigt werden muss. Deswegen fängt es halt schon damit an, Menschen das zu erzählen. So. Und das ist halt eine enorme Hilfe, die Leute machen können, egal ob sie selber in den Wald kommen können oder nicht. Also halt einfach Menschen davon erzählen. Keine Ahnung, wenn ihr das auf YouTube guckt, zum Beispiel diesen YouTube-Link teilen mit anderen Leuten und irgendwie so das Wort weiterverbreiten, dass Menschen gebraucht und eingeladen werden in den Hami. Und darüber hinaus könnte man natürlich auch, wenn man Bock hat, Infoveranstaltungen selber organisieren oder Spendensammlungen organisieren für den Hami. Also es wird auch immer wieder Geld oder auch Materialspenden gerne gesehen. Wir machen jetzt ja das Festival, da werden wir auch sehr bald, wahrscheinlich heute, einen Post zu auf unserer Website laden mit dem Posterhaub. Also das könnt ihr dann auch ausdrucken und zum Beispiel in eurer Stadt verteilen oder sowas. Was halt auch super dolle hilft, dass Menschen darüber Bescheid wissen und dann vielleicht kommen. Und quasi alles, was ihr irgendwie könnt, alle Ideen, die ihr habt, wie man einfach diese Info verbreiten kann. Und zusätzlich dazu seid ihr natürlich auch eingeladen, jetzt nicht nur auf das zu hören, was ich jetzt sage, macht das und das, sondern einfach auch, wenn ihr Bock habt, selber Ideen zu entwickeln. Also wenn ihr euch zum Beispiel denkt, ich kann super gut dies und das und von diesem Skill könnten ja die Leute im Wald profitieren oder ich habe ganz viel noch von diesem Zeug übrig, vielleicht brauchen die das oder was auch immer oder ich kenne die Person und die könnte irgendwie, vielleicht könnte ich mal mit denen vernetzen oder sowas, dann meldet euch gerne einfach bei uns. Also bei der E-Mail-Adresse, die auch gerade gesagt wurde, hier nochmal, mail@hambacherforst.org. Genau, dann sprechen wir das.
Auch wenn das jetzt so ein bisschen so attraktiv und so abenteuerlich und so, wow, das ist so eine ganz andere Welt dargestellt haben, ist natürlich auch einfach ein normales Leben, was wir da leben, mehr oder weniger. Und dementsprechend ist auch alles, was in so einer Welt, was hier irgendwie passiert, auch da irgendwie relevant und kann da nützlich sein. Also von, keine Ahnung, alles Mögliche. Also das, was ihr im Alltag macht, machen wir im Alltag auch und wir machen es halt im Wald und andere machen es halt nicht unbedingt im Wald.
Also ein 8-Stunden-Tag als Aktivist.
Wie bitte?
8-Stunden-Tag als Aktivist.
Ungefähr.
40-Stunden-Woche. Das ist Tarifvertrag für die Anwendung.
Gewerkschaft und Demo-Geld, ganz wichtig.
Ja, genau. Das ist das.
Ja. Habt ihr da auch so eine schichtbegabte Antifa oder wie funktioniert das da?
Eine was?
Eine schichtbegabte Antifa. Weil sie war halt, da gab es halt Quills, die wurde halt gemeinschaftlich halt umgegangen.
Ja. Ja.
Wie ist das da?
Also es wurde gefragt, wie wir es quasi mit den Klos machen. Wir haben auch halt Komposttoiletten und die werden dann ab und zu von Leuten gereinigt. Und dann funktionieren die wieder. Ja, und da, also. Da haben wir jetzt nicht so ein krasses System oder sowas, wie wir es organisieren, weil es ja bis jetzt eigentlich immer funktioniert hat. Wenn das Klo voll ist, dann redet man halt drüber und dann findet sich irgendeine Person, die halt das macht und das ist die halt.
Also ich glaube nochmal dazu, so auch so organisatorisch, wir haben einmal in der Woche im Kambi-Camp, haben wir so einen Camp-Tag und dann gibt es halt so ein paar Aufgaben, die einfach verteilt werden. Dann ist es irgendwie so mehr so nach Lust und Laune, wer hat mal Lust, und irgendwie ist es schon so, dass wenn man auch nicht gefragt wird, so willst du heute irgendwie das und das machen oder mach mal das wieder, dann gibt es auch Leute, die irgendwann so von sich aus, ich merke das auch bei mir, wenn ich nicht gesagt werde, oder du hast das auch erzählt, wie war das noch beim Klettertraining jetzt irgendwie, dass du da irgendwie gefragt wurdest, hey, kannst du nicht mal jetzt mal schnell hier helfen, irgendwie die Sachen da hochzutragen, was so eine tagtägliche Aufgabe war, dann war das irgendwie schon so wieder so, ja, mach das mal, weil es muss gemacht werden. Und am nächsten Tag war es aber irgendwie aus einem eigenen Willen heraus und dann fühlt es sich ganz anders an und irgendwie wird es aber trotzdem so gemacht und irgendwie wird immer darüber geredet, dass die Leute nicht irgendwie sagen so, hey, ich mache die ganze Zeit die Klos sauber oder ich muss die immer kochen. Also wird viel so aufeinander geachtet, dass da nicht die ganz gleichen Leute die ganze Zeit die gleiche Arbeit machen. Ja. Und dann gibt es halt so diesen gemeinsamen Termin, wo dann alle quasi so diese öffentlichen Aufgaben übernehmen, putzen von allen möglichen Sachen.
Habt ihr auch ein Plenum, das für den ganzen Forstalter ist irgendwie, oder wie macht ihr das? Oder gibt es da Gruppen oder was geht da so? Wie stellt ihr euch das vor?
Also die Frage war, ob es im Wald ein Plenum gibt, und ich glaube, da kann man einfach generell zu sagen, ja, Menschen reden miteinander und treffen sich. Es ist aber nicht so, dass wir irgendwie strukturiert immer wieder, oder was? Du wolltest irgendwie auch noch was zu sagen, glaube ich, gerade? Also wir haben nicht so tagtäglich irgendwie Plenum, wo wir uns in die Uhrzeit dann und dann treffen, sondern es ist mehr so, finden viele Sachen informell statt und trotzdem wird immer versucht, dass alle von allen Entscheidungen mitkriegen, und es gibt aber auch Leute, die müssen nicht an Entscheidungsprozessen teilnehmen, wenn sie nicht wollen. Es ist sehr unterschiedlich, der Wald ist auch groß und es gibt auch Leute, die man irgendwie mal ein paar Tage nicht sieht, und dann, wenn die nicht wollen, dass sie irgendwie gerade an solchen Prozessen teilnehmen, sind sie auch nicht gezwungen, an solchen Prozessen teilzunehmen. Also nicht alle Menschen im Wald wissen jetzt heute, dass wir hier sind, aber es wäre möglich, es herauszufinden, wenn Menschen das wollen würden. Also die Transparenz ist da immer gegeben, wenn wir halt Plenum haben und
ja,
genau.
Ja, nee, ich meine,
worauf zielen die Fragen?
Zentralen Entscheidungen halt, über was wird gemacht halt, oder irgendwie in welche Richtung gehen wir und so, diese Sachen. Ich meine, die jetzt nicht halt irgendwie über das Klo putzen oder so.
Ja.
Also es ist schon tendenziell eher so, dass halt Leute einfach Sachen machen können, die sie machen wollen. Also eigentlich ist eher so eine grundlegende Regel, mach halt einfach, und wenn es niemanden stört, alles super, und wenn es niemanden stört, wird die Person es dir schon sagen und dann redet ihr darüber. Und dann gibt es aber natürlich manchmal Sachen, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Und zum Beispiel, beispielsweise will jetzt irgendwie der Bürgermeister von Merzen nicht mit den Leuten aus dem Camp irgendwelche Verhandlungen führen. Da muss natürlich das Camp gemeinsam entscheiden, machen wir es jetzt oder nicht.
Und der Wald
über,
auch
sowas,
mit einbezogen, ne?
Über sowas wird da natürlich schon im Plenum oder so geredet.
Ja. Ja, da kommt die Presse vorbei, wie gehen wir damit um? Also wenn ZDF wieder bei uns filmen will, ohne Fragen, einfach so, ja, wir kommen an dem Tag, dann wird irgendwie mit dem ganzen Wald dann besprochen, alle, die halt Interesse haben, dann wird irgendwie aufgeschrieben, dann und dann das Plenum, und dann kommen die Leute halt vorbei, die Bock haben, darüber sich zu unterhalten.
Also es gibt schon eine Versammlung, wo sich alle treffen irgendwie und überall.
Nicht alle, es ist halt die Lust haben. Es ist nicht so eine Verpflichtung, dass alle kommen müssen.
Klingt wie ein Hackspace.
Ja, also genau.
Kurz nochmal einen Schlag zurück zu den Geld- und Sachspenden.
Gerne.
Gibt es eine Bedarfsliste, auf die man irgendwie als Sechser drauf gucken kann? Weil mir fehlt ein bisschen die Kreativität, ja. Um festzustellen, was braucht ihr eigentlich? Und es bringt ja nichts, wenn ich euch etwas bringe, wovon ihr nichts habt.
Ja.
Kann man das irgendwo einsehen, wo man dann weiß, okay, gut, ihr braucht jetzt ganz akut dies und jenes, dass man euch da irgendwie unter die Arme greifen kann damit?
Ich weiß es gerade gar nicht genau.
Ganz kurz, die Frage war jetzt nochmal zurück zu den Sachspenden und so, ob es möglich ist, es einfach so irgendwo auch zu finden, was wir brauchen, weil manchmal vielleicht auch die Kreativität fehlt oder die Zeit auch, sich darüber so viel Gedanken zu machen, was wir denn brauchen.
Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es so eine Liste auf jeden Fall mal gab auf der Website. Ich bin gerade nicht 100% sicher, ob die momentan noch online ist. Weißt du
ja, das? Ja, ich habe die jetzt vor ein paar Tagen noch auf der Website gesehen. Ja. Und ich glaube, das, was jetzt auch so akut wirklich gebraucht wird, ne, weil wir auch viele Leute jetzt im Festival erwarten, sind so Sachen wie Schlafsäcke, Isomatten, Plan, solche Sachen werden gebraucht. Aber auch, wenn ihr irgendwie anderen Kram habt, irgendwie Powerbanks oder Holz. Es ist also wirklich, wir können im Prinzip alles gebrauchen, aber speziell so winterliche Sachen werden in den nächsten Monaten natürlich irgendwie relevant sein. Werkzeug ist auch immer ein sehr, sehr wichtiges Ding oder Nägel, Schrauben, all so ein Kram. Also wenn da Leute irgendwie noch was im Keller haben, sagen, das habe ich sowieso seit 5 Jahren nicht mehr gebraucht, dann probiert es zu organisieren bei meinen Freundinnen und dann schreibt eine E-Mail an uns und dann sagt, ja, wir stellen das in die S19 am Hauptbahnhof Köln, in den letzten Waggon und dann holen wir es in die Tür aus dem Waggon wieder ab. Macht eine Aktivistin-Post. Genau, nee, also wenn Leute nicht vorbeikommen können, also wir können da irgendwie miteinander reden. Okay. Wenn ihr irgendwie spezielle Fragen habt oder die euch jetzt auch später nochmal einfallen, schreibt uns unbedingt eine E-Mail, kommt da gerne auf uns zu. Und gleich haben wir auch nochmal eine Kontaktliste, also wenn Leute von uns auch nochmal kontaktiert werden wollen, könnt ihr auch nochmal da euren Namen oder einfach nur eure Adresse da lassen, dann können wir euch auch nochmal kontaktieren und Infos geben.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Genau. Und also jetzt hier sind ja wahrscheinlich auch viele Leute, die sich vielleicht auskennen mit Technik in irgendeiner Art und Weise und sowas natürlich auch immer nice, so ein bisschen zu teilen. Also zum Beispiel vorhin beim Brunch wurden wir schon gefragt, ob Leute mal kommen können und Solarpanels anschließen, weil sie so Lust haben, mal ein Solarpanel irgendwie an einem Baumhaus zu connecten. Und ja, klar, also sowas ist super geil. Mhm. Oder auch irgendwie andere Skills.
Ja, oder ne, also hier im Hackspace, so im Chaosdorf, sind bestimmt auch Leute, die richtig Ahnung haben, was Verschlüsselung angeht und was ist jetzt gerade so eigentlich der neueste Stand, was die sichere Messenger angeht. Also da vielleicht irgendwie mal so sagen, hey, ich komme vielleicht mal irgendwie im Frühjahr vorbei und gebe mal ein Update, so ein Workshop-Wochenende, über was jetzt gerade so der neueste Stand wäre. Also all diese Sachen. Oder ne, Menschen können hier filmen, vielleicht komme ich mit einer Kamera vorbei und ich mache mal irgendwie eine kurze Doku oder ich mache Fotos. Das ist alles, was irgendwie gebraucht wird oder was machen, wo Leute Lust drauf haben, kann auch gemacht werden. Das wird sicherlich was beitragen. So wie wir halt auch Lust haben, diese Vorträge zu organisieren und irgendwas wird es schon beitragen.
Stichwort Pressearbeit. Ihr hattet ja Anfang des Jahres bedingt durch die ganzen Demonstrationen, die ja in größeren Maßen passiert sind, natürlich eine dementsprechend große Medienpräsenz. Ich muss jetzt gestehen, dass ich in den letzten Wochen und Monaten relativ wenig mitbekommen habe. Spiegelt sich das auch in den Anfragen wieder, sofern ihr überhaupt welche bekommt und nicht auf einmal irgendwelche Pressevertreter von irgendwas auf einmal bei euch vor dem Baumhaus stehen? Ist das noch ein reger Austausch oder ist das eher auch mittlerweile wieder eingefroren? Weil ihr ja auch gesagt habt, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es entweder so, entweder haben die schon weg oder ist jetzt gerettet und die Welt ist heile. Mhm. Wie sieht es da gerade bei euch aus mit Öffentlichkeitsarbeit, sage ich jetzt, mit der Wirksamkeit, mit dem Wiedererkennen im Großen und Ganzen?
Also es wurde gefragt, wie es quasi gerade mit der Pressearbeit aussieht und inwiefern wir Presseaufmerksamkeit kriegen und wie viel. Also meiner Wahrnehmung nach war es so, dass halt von der Presse tatsächlich wenig Interesse da war, jetzt schon länger. Und jetzt gab es neulich den 5-jährigen Jahrestag von halt der Räumung, aber spezifisch von dem Tod von dem Steffen Mein.
Ja.
Und anlässlich dessen haben dann nochmal ein paar Medien das irgendwie aufgegriffen und da kam dann auch das ZDF irgendwie und wollte einen Beitrag drehen, haben die auch gemacht, aber der Beitrag ging im Endeffekt sehr in die Richtung so, was für komische Leute sind das denn, die 5 Jahre danach immer noch in diesem Wald hängen, haben sie etwa nicht gemerkt, dass hier seit 5 Jahren nichts mehr geht und außerdem passieren im Hamm jeden Tag Straftaten. So ungefähr war das geframed. Ja, und dementsprechend ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass wir sonst nicht so viel Presseaufmerksamkeit kriegen, dass ich so das Gefühl habe, sehr oft sehr so zugunsten von irgendwie RWE und Polizei und so, wie berichtet wird. Also halt zum Beispiel dieses ZDF-Team hat halt auch irgendwie erstmal den Polizeipräsidenten interviewt und dann Herrn Reul und ja, sind danach irgendwie noch mal kurz am Wald vorbeigefahren.
Mhm.
Ja.
Also eine interessante Frage auch, ne? Also wie sehr Pressearbeit, der Lützerath, glaube ich, war auch ein Ort, wo irgendwie sehr, sehr viel Wert auf Pressearbeit gelegt wurde. Und vielleicht ist das etwas, was beim Hambacher Forst irgendwie auch in den letzten Jahren einfach dann so ein bisschen hinten rüberfällt, aber gleichzeitig auch schon, also ich kann jetzt nur so ein bisschen aus meinem Gefühl sprechen, was ich so einschätze. Das kann sich auch ändern, wenn andere Menschen kommen, aber momentan ist, glaube ich, eher so die Stimmung auch so, wichtiger ist, dass wir mit den Leuten wirklich in Kontakt kommen, dass wir in Gespräch kommen mit Leuten, dass wir Veranstaltungen anbieten bei uns im Dorf, also im Hambicamp, aber auch im Wald, wo Leute hinkommen können, dass wir hierher vorbeikommen. Uns ist nicht so wichtig, wie die großen Medien über uns berichten, weil es halt eben gerade in NRW einfach unglaublich stark gegen uns immer berichtet wird, egal was passiert, also egal wie schön wir PressesprecherInnen irgendwie aus bilden, sage ich mal, die dann tolle Interviews geben. Uns geht es nicht so sehr darum, in den Medien zu stehen, uns geht es darum, wirklich zu machen, uns geht es darum, was anderes aufzubauen. Und dass Menschen, die das für die vorbeikommen, das sehen und auch denken, wow, geil, und hier will ich irgendwie auch Teil von sein, wenn auch irgendwie nur bedingt, weil ich keine Zeit habe oder was auch immer.
Ja.
Ja. Also wir machen jetzt halt gerade hier was mit Medien und so, es sind ja bei YouTube landen.
Genau. Und,
gut, ich habe das auch so wahrgenommen, dass die mediale Berichterstattung sich natürlich jetzt tendenziell Richtung Lützerath verlagert hat. Dann vielleicht noch erwähnen, das hat ja schon länger her, diese Waldklimamessung von Professor Dr. Pierre Ibisch gegeben. So, wollte ich noch mal dran erinnern. Dann, ihr habt ja eben kurz Forum Terra Nova angesprochen. Ne? Das ist natürlich auch ein Ort, an dem man wirklich sehr viel Irrsinn erleben kann. Ne? Das Insektenhotel direkt neben dem Tagebau und solche skurrilen Sachen. Dann diese wunderbaren Liegestühle da direkt an der Kante, wo man sich hinsetzen kann, um die völlige Zerstörung zu genießen. Ne? Oder dann, es soll ja dann mal irgendwann zu einem Freizeitgebiet werden, wenn das geflutet ist und was dann ungefähr im Jahr 2100 sein soll. Und da müssen natürlich dann auch Schiffe drauf fahren, auf diesem wunderbaren See, der das dann mal werden soll. Und dafür haben sie ja schon die Poller angebracht, an denen die Schiffe festgemacht werden sollen, die inzwischen schon halb verrostet sind. Finde ich auch grandios. Spricht auch das Thema der Flutung. Ne? Muss ja auch nochmal thematisiert werden. Ich glaube, in Leverkusen werden sie, glaube ich, langsam wach. Es soll ja meines Wissens begrenzt werden auf 3% Wassereinnahme von Rhein, was natürlich bei den derzeitigen Rheinpegeln einfach nichts von nichts ist.
Schön gesagt.
Ja, plus das Ganze wahrscheinlich sowieso eine chemische Kloake werden wird, ne, ja, wenn man das macht. Ne? Könnt ihr da noch irgendwas zu sagen? Wisst ihr da was?
Ja, also im Prinzip hast du ja schon so das Wichtigste gesagt, würde ich sagen. Aber es ist sehr gut, dass du das Thema ansprichst, weil es ist einfach nochmal so ein kompletter Mindfuck, was RWE angeht und deren Vorgehen. Genau, also die wollen halt die Kohle nur fluten und werben jetzt schon damit, dass sie ja so toll sind, weil sie ja netterweise für die Region Naherholungsgebiete kreieren, indem sie halt eben mal so ein kleines Loch buddeln und dann später da Wasser reinfüllen, dann haben alle im Badesee, so super. Also so stellen sie das irgendwie dar. Und die Realität ist halt, dass das Wasser am Ende, selbst wenn die Kohlegrube komplett geflutet werden würde, wie es vorgesehen ist, was eigentlich unmöglich ist, aber selbst dann sollte das Wasser 50 Meter unter der Abbruchkante halt erst beginnen. Das heißt, nicht damit irgendwie hingehen und für den See springen, sondern also man muss halt 50 Meter tief springen, um da überhaupt baden zu können, sozusagen. Und so eine Kohlegrube ist halt auch total giftig, also wirklich enorm giftig, weil da ganz viel Scheiße einfach freigesetzt wird und
Quecksilber und so ein Zeug.
Ja, genau. Und wenn du das halt mit Wasser flutest, verschwinden die Gifte auch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich da baden wollen würde. Und dazu kommt noch, es ist einfach ein enormer Wasserklau im Endeffekt, weil wir haben halt so krasse Dürreprobleme sowieso in Deutschland und mit der Klimakrise halt noch mehr die nächsten Jahre. Und dann darf jetzt halt so ein Großkonzern im Prinzip, um sich selber grün zu waschen und so zu tun, als wären sie irgendwie geil, weil sie Badeseen kreieren, dürfen sich einfach unnormal viel Wasser aus dem Rhein pumpen und halt da einfach reinmachen und damit einfach das Wasser quasi klauen und vergiften und unnütz machen. So. Und trotzdem wird es aber geplant und irgendwie hat RWE jetzt auch sehr konkret vor, mit dem Bau von so einer riesigen Pipeline zu beginnen. Also ich glaube, nächstes Jahr soll es anfangen, dass sie sich eine Pipeline bauen vom Rhein in die Kohlegrube, damit da das Wasser fließen kann. Irgendwann, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, wenn es nach RWE gehen würde, 2050 oder sowas, die Kohlegrube wirklich mal stillsteht. Und es ist einfach so bescheuert, weil halt, wenn das mit dem Wasser und der Klimakrise so weitergeht, dann ist da einfach kein Wasser mehr im Rhein. Keine Ahnung, was sie dann machen, ob sie dann diese Pläne aufgeben oder ob sie dann halt das Wasser von woanders klauen. Ich weiß es nicht, aber es ist halt einfach, ja, also man könnte noch viel mehr darüber reden, das ist super skandalös und bescheuert und immerhin gibt es jetzt so ein bisschen mehr eine Bewegung, die darauf aufmerksam macht und da sich irgendwie mit beschäftigt. Und vor einem Monat oder 3 Wochen war auch so eine Konferenz in Bühr, also dem Ort neben dem Hambi, zum Thema unser aller Wasser oder so ist das, glaube ich. Ja, also die Leute beschäftigen sich so ein bisschen mehr damit, aber ja, um das wirklich zu verhindern oder so, müsste da, glaube ich, noch deutlich mehr passieren.
Es gibt da ja auch kapitalistische Interessen, ne? Der Rheinsee und der Wasserweg für die ganzen Firmen da. Ne? Und wenn die merken, okay, die Gletscher sind abgeschmolzen, der Rhein bekommt im Sommer kein Wasser mehr von der Gletscherschmelze, und da werden die auf, denn Bayer hat ja schon Trouble gemacht letztes Mal. Und das sind einfach dann die Firmen wie Bayer und BASF, die da dann wirklich auch aufstehen, und dann bringt es dann auch was, ne? Weil es eben kapitalistische Interessen sind,
ja,
die dann gegen RWE stehen. Und dann kann man gucken, wer der Stärkere ist. Ne?
Also zu dem Wasser, es wurde gerade nochmal gesagt, es sind kapitalistische Interessen an Großkonzernen, die sich dann am Ende vielleicht auch um das Wasser streiten, weil eben der Rhein eben auch als Wasserindustrieweg genutzt wird durch Großkonzerne und RWE im Prinzip diesen Konzern quasi auch im Weg stehen. Diese Konzerne würden sich dann gegenseitig auch irgendwie bekämpfen oder irgendwie probieren, Recht zu bekommen, dass sie das Wasser dann nutzen dürfen. Wir speziell sind jetzt nicht Expertinnen, was irgendwie das Wasserpumpen aus dem Rhein angeht, deswegen würde ich sagen, können wir jetzt auch nicht irgendwie mehr zu sagen zu dem Thema und fokussieren uns mehr darauf, wie wir es schaffen, irgendwie diesen Ort so attraktiv zu gestalten und die Region, was verschiedenste Thematiken, was Mannheim angeht, aber auch irgendwie in Morschenich, das irgendwie so miteinander zusammenzubringen und irgendwie auch die Leute aus Lützerath und alle dafür bleiben, dass da eben so eine Widerstandsregion entstehen kann und vielleicht kann dann irgendwann verhindert werden, dass das Wasser abgepumpt wird. Vielleicht kann man sich auch da jetzt irgendwie nochmal mit den Leuten mehr vernetzen, die da schon angefangen haben, irgendwie was gegen das Wasserpumpen zu machen, aber wir sind da jetzt nicht so viel zu werden.
Aber eventuell ist auf der Hambi-Website auch irgendwo nochmal mehr Infos verlinkt zu diesem ganzen Wasserproblem. Also ja, da lohnt sich vielleicht nochmal zu gucken. Und sonst finden sich auch anderswo Infos im Internet dazu ganz viele.
Gut, gibt es noch weitere Fragen, Kommentare? Irgendwas. Ich sehe auch nichts aus dem Internet. Dann kommen wir schon mal rum. Dann vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen, vielen Dank für euren Vortrag. Freut mich sehr, dass ihr hier in Karlsdorf und Düsseldorf wart. Wir können ja jetzt noch ein bisschen weitermachen mit Quatschen und so. Und ich sage tschüss zum Internet, tschüss zur Aufnahme und kommt gerne hier vorbei, kommt gerne in Hambacher Forst vorbei.
Hambacher Wald.
Wir sehen uns später.
Hambacher Wald.